Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören.
Und um diesen Jesus, um diesen guten Herrn geht's auch heute Morgen in der Predigt. Und wir sind in dieser Serie Josef, spannendes Lebensbild, eins der faszinierendsten Lebensbildern, die ich kenne. Und 4 Mütter, 12 Söhne, wie viele Töchter da im Spiel waren, das verrät uns die Bibel nicht, aber das war Großfamilie, das war Leben 24x7 auf einem emotional hohen Level, wo Menschen sind, da menschelt's, wo Menschen aufeinandertreffen, da wird sich gerieben, da können Emotionen explodieren. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, wie gehst du mit Emotionen um? So, wie sieht deine emotionale Verfassung im Straßenverkehr aus? Gute Frage, oder? Also ich ertappe mich fast täglich irgendwo an dem Punkt, dass es mich irgendwo triggert. Schule, kommen wir nochmal zur Schule. Wenn ich meine Kinder morgens zur Schule fahre, dann erlebe ich die Mütter, wie die mir immer die Kurve schneiden. Und ich mich immer frage, Mütter, sag mal, habt ihr nicht gelernt, Kurven auszufahren? Ich muss immer bremsen. Und meine Emotionen kochen da schon ein Stück weit. Wo es hinführen kann, wenn Emotionen außer Kontrolle geraten, schaut euch mal folgenden Film an. Emotionen außer Kontrolle. Kennt ihr sowas? Ist das wahr? Lass uns mal in die Bibel reinschauen. Wenn wir die Familie von Jakob anschauen, dann stellen wir fest, da sind Emotionen außer Kontrolle. Im ersten Buch Mose, in dieser Geschichte von Jakob, lesen wir, dass eine Tochter von Jakob, Dina, vergewaltigt wird und die Brüder, die Söhne Jakobs, die sind Emotionen außer Kontrolle, vor allem Levi, Simeon, schwören Rache und sie töten alle Männer einer Stadt. Emotionen außer Kontrolle, berichtet uns die Bibel. Juda, ein anderer Sohn Jakobs, er ist unterwegs und er sieht eine Prostituierte, seine Schwiegertochter, die sich verkleidet hat, um ihm eine Lektion zu erteilen. Und er geht zu ihr, schläft mit ihr, diese Frau wird schwanger. Und wir sehen, diesen Juda hat seine Sexualität, seine Emotionen nicht unter Kontrolle. Ruben in dieser Geschichte, wo die Brüder in Ägypten waren und er zurück zu seinem Vater kommt mit dem Auftrag, Benjamin nach Ägypten zu holen. Und Ruben, Kapitel 43 ist es, glaube ich, Ruben schlägt seinem Vater vor, gib mir Benjamin mit und wenn ich ihn dann nicht zurückbringe, dann töte meine 2 Söhne. Emotionen außer Kontrolle. Auch im Bereich von Kindererziehung. Also wie schlimm muss das gewesen sein, wenn du so ein Sohn bist und dein Vater sagt, hey, pass mal auf, ich regel das alles, ansonsten kannst du meine Söhne umbringen. Wie viele emotionale Gewalt findet in Familien statt, auch in Bezug auf Erziehung, wo Kinder verbal oder sprichwörtlich auch missbraucht werden, weil Emotionen nicht unter Kontrolle sind. Die ganze Geschichte von Josef und seinen Brüdern beginnt damit, dass man seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat. Da ist Neid, da ist Eifersucht da. Da ist dieser Menschenhandel. Josef wird verkauft nach Ägypten und eigentlich wollten sie ihn töten und umbringen. Und du merkst, dieser Bereich der Emotionen, wie stark, wie gewaltig, wie schief es an dem Punkt laufen kann, wenn wir unsere Emotionen nicht unter Kontrolle haben. Und die Bibel zeigt uns diese Geschichten als eine Erzählung. Da wird etwas beschrieben. Es wird uns nicht vorgeschrieben, diese Negativbeispiele, sondern die Bibel beschreibt uns diese Geschichten von Jakobs Söhnen auch, um uns deutlich zu machen, wohin Emotionen führen, wenn sie nicht unter Kontrolle sind. Und die Botschaft der Bibel ist die, dass wir diesen Bereich kontrollieren sollen, dass wir diesen Bereich unter die Herrschaft des Heiligen Geistes bringen sollen, ihr Lieben. Galater Kapitel 5 im Neuen Testament finden wir diesen Vers, wo es um die Frucht des Geistes geht. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Und wenn ihr euch diese Begriffe nochmal durch den Kopf gehen lasst, dann stellt ihr fest, hinter diesen Begriffen stecken ganz starke Emotionen. Emotionen spielen immer einen Bereich, einen wichtigen Bereich, wenn es auch um die Werke des Fleisches geht. Da sind diese Emotionen, diese Triebe der Sexualität, sexuelle Emotionen. Da sind Emotionen, wenn es um Streit geht, wenn es um Neid geht. Da sind Emotionen im Spiel. Und jetzt sagt die Bibel an der Stelle, ich habe euch zuvor gesagt, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Sagt mal alle Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Geistes. Weil Gott möchte, dass wir das Reich Gottes erben. Und du sollst es hier auf dieser Erde schon erben. Diesen Segen des Reiches Gottes, wo das Leben Gottes in deinem Leben sich entfalten kann. Wo du den Sinn Christi lebst, pflegst und erlebst. Was für ein Segen es für dich und für deine Familie, für deine Beziehungen, für unsere Welt bringt, wenn wir Christen es lernen, unsere Emotionen zu kontrollieren. Emotionen außer Kontrolle. Gibt's sowas? Jawohl. Wir haben uns diese Beispiele, und das war nur eine Auswahl an Beispielen von diesen Söhnen Jakobs. Es ist eine Geschichte. Es lohnt sich wirklich mal persönlich in deinem privaten Bibelstudium das nochmal dir genau anzuschauen. Verrückt, wohin es führen kann, wenn Emotionen außer Kontrolle sind. Und wir sehen heute wieder Josef. Josef, der es gelernt hat, mit seinen Emotionen in der richtigen Art und Weise umzugehen. Hundertprozentig war es für Josef ein Kampf, das zu lernen. Ein Kampf, dieses Reich Gottes in seinem Leben entfalten zu lassen, dadurch ein Segen zu sein für sein ganzes Umfeld. Es war hundertprozentig ein Kampf für Josef. Aber Josef, er hatte diese Selbstbeherrschung. Denkt an die Geschichte, vor ein paar Wochen, wo es um Potiphars Frau ging und er vor diesem sexuellen Reiz. Und ich glaube, Josef war ein Mann, wie du und ich vielleicht ein Mann sind. Und da ist eine Frau, die zieht sich aus, bietet sich dir an. Und dieser Josef sagt nein, er weigerte sich, dem nachzugeben und er floh. Und auch in diesem Bereich, wo es um seine Brüder geht, diese Enttäuschung, diese Verletzung, die Josef erlebt hat durch seine Brüder, Menschen, die er liebte, Menschen, von denen er dachte, die lieben ihn auch, weil wir sind ein Fleisch, wir sind ein Blut, wir sind doch Familie. Josef, er musste lernen zu vergeben. Und vielleicht liebst du die Geschichte von David und Goliath. David, Goliath, ein Stein und dieser Goliath fällt um und im Namen Gottes hat David diesen Sieg gebracht. Ich möchte dir heute Morgen vor Augen malen, dass die Geschichte von Josef genau dieses Level hat wie David und Goliath. Wenn ein Mensch die Riesen seiner Emotionen besiegen kann, wenn ein Mensch die Emotionen seines Lebens beherrschen kann wie ein Josef, dann ist er ein echter Held Gottes. ein echter Held Gottes. Und Josef ist so ein Held. John Powell, er hat Folgendes mal zum Ausdruck gebracht, nämlich wie du mit deinen Gefühlen, wie du mit ihnen umgehst, wird dich im Abenteuer des Lebens entweder zum Sieger oder zum Verlierer machen. Und ich möchte, dass wir heute Morgen alle begreifen, Gott möchte uns zu Sieger, Sieger im Reich Gottes machen. Sieger, die Emotionen überwinden können und zur Ehre Gottes ummünzen können. Sieger, die die Frucht des Geistes in ihrem Leben hervorbringen durch die Hilfe Gottes. Und wir schauen mal hinein in dieses Kapitel 43, 44 und bis 50. Und du findest diese Begegnung, wo die Brüder plötzlich in Ägypten auftauchen, weil Hungersnot da ist. Und Josef, er hatte vorgesorgt, die Kornkammer Ägyptens waren gefüllt durch Weisheit Gottes. Und jetzt sind die Brüder vor Josef und er sieht seinen Traum erfüllt. Diesen Traum, dass seine Familie sich vor ihm beugen wird, niederfallen wird. Er sieht diesen Traum erfüllt und er erlebt, wie plötzlich die Vergangenheit ihn wieder einholt und wie er mit seiner Verletzung, seiner Enttäuschung, diesem Verrat seiner Brüder, wie er damit konfrontiert wird. Und du findest in diesem Kapitel zwischen den Zeilen diesen inneren Kampf, den Josef erlebt. Du findest dieses Spiel, wo er ihnen Korn gibt, ohne dass sie dafür eine Rechnung bekommen und sie ziehen wieder nach Hause und dann jagen die Soldaten hinterher, holen sie ein und finden Becher aus der Königskammer und die Brüder werden wieder zurückgebracht nach Ägypten. Du siehst, wie Josef sie ins Gefängnis steckt, 3 Tage. Ich lese jetzt mal zwischen den Zeilen, versuch zwischen den Zeilen zu lesen. 3 Jahre war Josef in Ägypten im Gefängnis. Und vielleicht hat er gedacht, ey, meine Brüder, die sollen mal wissen, wie ägyptische Gefängnisse aussehen. Und für jedes Jahr ein Tag, so ließ er sie drin schmoren und sie erlebten, weil wie es im ägyptischen Gefängnis aussieht. Du siehst in diesem Kapitel immer wieder, wie Josef sich zurückzog und weinte. Josef war ein emotionaler Mensch, genauso wie du und wie ich. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als verraten, verkauft, missbraucht zu werden. Vor allem, wenn es in der eigenen Familie stattfindet. Ich glaube, es gibt keine tiefere Wunden, die ein Mensch erleben kann, als in so einer Geschichte wie Josef. Josef, er ist mitten in diesem Kampf, wo es um die Emotionen geht. Wie reagierst du, wenn das Leben böse mit dir mitspielt? Wie gehst du mit deinen Emotionen um? Ist es wie ein Elefant? Ich habe euch mal so ein Elefantenbild mitgebracht. Und wofür ist ein Elefant bekannt? Das Elefantengedächtnis. Das Elefantengedächtnis, es vergisst nichts. Da gab es tatsächlich einen Mann, der im Zoo am Elefantengehege war und der Elefant steckte seinen Rüssel raus und dieser Zoobesucher hatte nichts Besseres und keine blödere Idee im Sinn, als seine Zigarette dem Elefanten in den Rüssel zu schieben. Jahre später, gleiche Stelle. Der Mann ist wieder im Zoo, Jahre älter geworden. Elefant, immer noch der gleiche Elefant im Zoo. Du siehst, wie dieser Elefant zum Wasser geht, Rüssel füllt mit Wasser, sieht diesen Mann am Zaun stehen und bläst ihm die ganze Salve Wasser ins Gesicht rein. Elefantengedächtnis, hey, du vergisst nichts. Vielleicht hast du eine andere Reaktion drauf, dass du so ein Ping-Pong-Spieler bist. Ich erlebe das oft in der Ehe. So, wer macht den Punkt? Wer bekommt das Recht? Und es geht Ping-Pong, Ping-Pong, Ping-Pong und man wechselt sich ab mit Argumenten und die Diskussion und es wird schneller und heißer und intensiver und irgendwann einer verliert. Einer verliert. Und vielleicht willst du immer der Gewinner sein und Ping-Pong ist deine Strategie. Eine andere Strategie, wie wir mit Emotionen umgehen, ist auf diese Kühlschrank-Atmosphäre, Eiszeit. Und da ist dieses Schweigen, da ist diese Kühle, diese Distanz und du spürst es, hey, da ist eisige Zeit programmiert irgendwie, Eiszeit. Oder Rache. Rache ist auch so eine Strategie, die oft angewandt wird. Es gibt sogar eine offizielle Webseite, thepayback.com. Thepayback.com und ihr Motto ist, bezahle uns, wir bezahlen deine Rechnung. Und verrückte Geschichten, ich habe mal ein bisschen durchgelesen, vor allem im Bereich von Beziehungen wird diese Seite sehr gern genutzt anscheinend, um seinem Ex irgendwie etwas heimzuzahlen. Und ein paar Busfahrer, die haben hier im Autofahrer mal übel mitgespielt, der immer ihren Parkplatz besetzt hat und sie haben ihre Rache mal an diesem Busparkplatz deutlich gemacht, dass sie ihn einfach eingeparkt haben. Rache. Wie geht Josef damit um? Und Josef ist dieses leuchtende Beispiel der Bibel, das uns auch an dem Punkt zeigt, in der Art und Weise, wie du mit Emotionen umgehst, geh mit Gott durch diese Sache hindurch. Diese Geschichte mit seinen Brüdern, sie gipfelt im Kapitel 50. Und in dieses Kapitel möchte ich eintauchen heute Morgen. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag bitte mal Kapitel 50 auf. Und da heißt es, als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Und in diesen paar Versen siehst du Vergebung. Wie Vergebung aussieht, wie Vergebung wirklich funktioniert. Lass uns mal diese Punkte hier genauer anschauen in diesen Versen. Josef sagt zuerst mal, stehe ich an Gottes Stelle? Bin ich Gott? Josef, er saß auf dem Thron, er war zweitmächtigste Person in der Großmacht der damaligen Zeit und er musste nur Finger so oder Finger so machen und seine Befehle wurden auf den Tritt ausgeführt. Aber Josef hat eins erkannt im Leben. Es gibt eine höhere Autorität als du und ich. Es gibt den lebendigen Gott. Es gibt einen gerechten Gott. Ein Gott, der Richter über Leben und Tod ist. Es gibt einen Gott, der Richter ist. Nicht ich bin der Richter, sondern Gott, dieser Platz, der steht allein Gott zu, das ist nicht mein Platz, sondern das ist der Platz Gottes. Und deshalb Vergebung sieht Gott über allem, über allem, da steht Gott, ihr lieben Freunde. Das darfst du nie vergessen. Und das ist wichtig, und wir sehen darin auch das, wie Josef es gelernt hatte, diese Sache Gott zu überlassen. Die Bibel sagt an einer Stelle, dass wir uns nicht rächen sollen. Also Rache ist keine Option für uns Christen, ihr Lieben. Rächt euch nicht, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, ich will mich rächen, ich will vergelten, sagt der Herr. An diesem Punkt, wenn Rache mitspielt, wie schnell führt es hinein in Bitterkeit, in Ausweglosigkeit, in deinem eigenen Leben. Und Rache ist nicht das Kennzeichen von uns Christen. Rache ist nicht das Kennzeichen von Selbstbeherrschung, von der Frucht des Geistes, sondern Rache, das ist ein Kennzeichen von Menschen, die Emotionen außer Kontrolle geraten, und wir sehen, wohin es überall führt. Josef, er sieht Gott über allem. Ein zweiter Punkt hier in diesen Versen. Josef sieht seine Brüder und er konfrontiert sie mit seinem Schmerz. Vergebung sieht den Schmerz, erkennt den Schmerz. Vergebung funktioniert nicht, dass wir alles unter den Teppich kehren und die Zeit heilt die Wunden. Wir sehen an diesem Kapitel, Zeit heilt keine Wunden, weder bei dem Opfer noch bei den Tätern. Auch die Täter hatten ein schlechtes Gewissen über die vielen Jahre. Liest du in diesen Kapiteln immer wieder, dass sie dachten, hey, jetzt wird uns heimgezahlt, was wir unserem Bruder angetan haben. Und als der Vater stirbt, kommen sie nicht zur Ruhe und denken, jetzt zahlt uns Josef es heim, was wir ihm angetan haben. Zeit heilt keine Wunden. Dieser Schmerz, er soll ans Licht kommen. Er soll konfrontiert werden. Und Josef tut es seinen Brüdern gegenüber, indem er sagt, ihr gedachtet, es Böse zu tun. Böses muss Böses genannt werden. Das, was schlimm war, was boshaft war, wo Verletzungen geschehen sind, es ist wichtig, diese Sache nicht einfach nur runterzuschlucken, sondern diesen Schmerz rauszuholen, zu präsentieren. Und Josef tut es seinen Brüdern gegenüber, den Tätern gegenüber. Und das ist eine Reaktion, die liegt aber nicht in deiner Hand, wie die Täter damit umgehen. Viel wichtiger ist, dass diese Emotion, dieser Schmerz, dass du ihn Gott präsentierst, Gott gegenüber zum offenlegst und Gott ranlässt an dieser Stelle. Wenn du mit Menschen über deinen Schmerz nur redest, dann kann es sein, dass Menschen dich 100% verstehen. Und es gibt so viel Schlimmes, was ich schon gehört habe. Und es tut mir von Herzen weh. Und dieses Mitgefühl ist da, was Menschen erlebt haben. Aber du gehst wieder alleine nach Hause mit deinem Schmerz, in deine Kammer. Und an diesem Punkt möchte ich dir sagen, Gott ist bei dir. Gott kennt deinen Schmerz, Gott sieht deinen Schmerz, und du darfst deinen Schmerz Gott präsentieren. Es ist wichtig, dass du ihn nicht unter den Teppich kehrst und runterschluckst und einfach Kopf hoch und weiter, sondern da, wo der Schmerz da ist in deinem Leben, bring ihn Jesus. In Epheser Kapitel 4 finden wir eine interessante Stelle, wo es genau darum geht. Da schreibt Paulus, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und jawohl, da steht von Vergebung, da steht von freundlich sein, von barmherzig sein. Aber du kannst das erst, wenn der Schmerz, die Bitterkeit, der Groll, die Wut, wenn das weggenommen worden ist. Wenn du das losgelassen hast. Und vergeben im Griechischen heißt loslassen. Loslassen. Und es gibt keine bessere Person, keinen besseren Seelsorger, keinen besseren Psychiater, keinen besseren, der dich kennt und weiß, wie es dir geht, als Jesus Christus. Und bei ihm sollen wir loslassen. Bei ihm dürfen wir loslassen. Ihm dürfen wir übergeben, auch unseren Schmerz. Und dann erst, wenn wir diesen Schmerz loslassen, können wir das erleben, wie Freundlichkeit, Barmherzigkeit, wie Vergebung in unser Leben Gott hinein schenkt und wirkt. Und vielleicht fällt es dir momentan schwer zu vergeben. Vielleicht sind deine Emotionen noch so voller Groll und Bitterkeit. Dann fang doch mal an zu beten, Herr Jesus, hilf mir. Hilf mir zu vergeben. Hilf mir mit diesem Schmerz in der richtigen Art und Weise umzugehen, damit ich dein Reich erbe, damit ich in deinem Segen leben darf und kann. Ein dritter Punkt in diesen Versen, die Josef deutlich macht und wie Vergebung aussieht. Vergebung sieht Gott in allem. Ihr habt das Böse gemeint, Gott hat es aber zum Guten gewollt, um das zu erreichen, was jetzt geschieht. Gott ist da in jeder Situation. Und vielleicht siehst du nur den Schmerz, vielleicht siehst du nur die Umstände, die Situation, die Boshaftigkeit. Ich möchte heute Morgen deinen Fokus darauf ausrichten, neu ausrichten, dass du Gott erkennst. Gott hat dich nicht verlassen. Gott enttäuscht uns nicht. Gott verletzt uns nicht, sondern Gott ist da in deinem Leben, in deinem Umstand, in deiner Situation. Gott ist da. Und du liest es immer wieder in dieser Geschichte bei Josef. Gott war mit Josef. Gott war mit Josef. Und ich möchte dir sagen, Gott ist mit dir, Elvira. Gott ist mit dir, Johann, wie immer du heißt. Gott ist mit dir. Wir Menschen verlieren oft diesen Blick auf Gott in unserem Alltag, in unserem Leben. Da sind diese Enttäuschungen, da sind die Verletzungen und wir verlieren diesen Blick auf Jesus, weil alles irgendwie diesen Schatten, dieser Schatten des Schmerzes auf uns lastet. Josef, er sah Gott in allem. Gott macht es gut. Gott macht es gut in unserem Leben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir mit ihm da durchgehen. In der Seelsorge begegnen mir manchmal Menschen und mit ihrer Geschichte, wo so viel Bosheit mit im Spiel ist. Menschen, die so viel Bosheit erlebt haben, Verletzungen, Enttäuschung erlebt haben. Und eine besondere Geschichte, wo ich an den Punkt kam und diese Person anschaute und sie fragte, wie hast du das alles ertragen können? Wie hast du das alles ertragen können? All diese Demütigung, all diese Verletzungen in deinem Leben, wie hast du das ertragen können? Und die Antwort hat mich fast umgehauen. Die Antwort war, er hat mich getragen. Es geht nicht ums Ertragen, es geht ums Getragensein, ihr lieben Freunde. Es geht nicht darum, was Menschen dir antun an Verletzungen, was du an Bosheit erlebt hast und dieser Schmerz lastet auf dir und du trägst ihn mitten in deinem Leben herum. Bekomm diesen Blick, diesen Fokus. Jesus, du bist da. Du bist da. Du bist da in meiner Grube, du bist da in meinem Gefängnis, du bist da in meiner Situation. Du bist da. Auch in den Augen der Feinde, wenn ich den Feinden gegenüberstehe. Du bist da. Und noch ein vierter Punkt, eine vierte Lektion, die wir von Josef lernen können. Vergebung spricht Vergebung aus. Schaut euch nochmal so diesen Vers hier an. Fürchtet euch nicht, ich will euch. Ich will. Was will Josef? Will er es jetzt ihnen heimzahlen? Rache? Beginnt die Eiszeit, weil der Vater gestorben ist? Beginnt Ping-Pong. Wie reagiert Josef? Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Vergebung spricht Vergebung aus. Vielleicht ist noch nicht der Punkt da, wo du denen, die dir übel mitgespielt haben, gegenüberstehst und diese Vergebung aussprechen kannst. Aber ich möchte dich ermutigen, in deinem Gebet an diesem Punkt Vergebung auszusprechen. Herr, hilf mir zu vergeben. Ich will vergeben. Ich will vergeben, ich will loslassen. Ich will es dir übergeben, Herr, und du machst daraus, was möglich ist. Ich habe die Geschichte gehört von einem jungen Mann, dessen Vater Soldat war, russischer Soldat, und nach Deutschland übergesiedelt. Und dieser Vater rutschte in Alkohol rein und da war Gewalt in der Familie. Dieser Vater schlug seine Frau und Kinder versuchten dazwischen zu gehen. Und manche wurden krankenhausreif geschlagen, landeten im Krankenhaus. Und da war so viel Hass in diesem jungen Mann drin, seinem Vater gegenüber. Und dieser junge Mann bekehrte sich, ist ein Pastorenkollege von mir. Und dieser Vater bekommt Krebs, landet im Krankenhaus und liegt auf dem Sterbebett. Und er verspürt diesen Wunsch, seinem Vater Vergebung auszusprechen. Und er besucht ihn im Krankenhaus und er schüttet sein Herz seinem Vater gegenüber aus und bittet ihn um Vergebung und spricht Vergebung seinem Vater auch gegenüber aus. Und sein Vater schaut ihn nur an und stellt ihm diese Frage: Wie kannst du mir all das vergeben? Und seine Antwort war: Ich kann dir vergeben, weil Jesus mir vergeben hat. Ich kann vergeben, weil Jesus mir vergeben hat. Vergebung ist das Prinzip Gottes, ihr lieben Freunde. Vergebung ist das Prinzip Gottes. Wenn wir das wollen, was wir verdient haben, dann haben wir Strafe verdient. Gerechtigkeit bedeutet, das zu bekommen, was wir verdient haben. Barmherzigkeit bedeutet, nicht zu bekommen, was wir verdient haben. Gnade bedeutet, das zu bekommen, was wir nicht verdienen. Und Gott ist ein Gott der Gnade. Gott hat uns vergeben in Jesus Christus. An diesem Kreuz siehst du die ausgestreckten Arme von Jesus. Und an diesem Kreuz ruft Jesus: Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung ist das Prinzip Gottes. Und ich möchte dir sagen, das Level, wie du vergibst, bestimmt das Level deiner Freiheit. Bestimmt das Level, wie viel Reich Gottes in deinem Leben zum Blühen, zur Entfaltung kommen kann. Das Level deiner Vergebung. Und vielleicht hat es keine Auswirkungen in deinen Beziehungen, aber in deinem Herzen wird etwas geschehen, wenn du anfängst, diese Emotion, Enttäuschung, Schmerz, Verlust, damit umzugehen und es Gott zu übergeben und loszulassen bei Gott und dafür betest, dass Gott dir hilft.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.